Michael Gessert sitzt bei mir im Studio, seines Zeichens Mitglied unserer Internetredaktion. Hallo Michael.
Hallo Brett.
In den Online-Medien und Blogs geht es heute um den Prozess gegen einen sehr jungen Guantanamo-Häftling vor einem Militärgericht in Guantanamo, um die Schließung der Taiba-Moschee samt dazugehörigen Vereins in Hamburg und schließlich um das interessante Vorhaben, Kinder, die sich unbeaufsichtigt im Internet herumtreiben, besser zu kontrollieren. Michael, im ersten Guantanamo-Prozess seit Obama Präsident ist, stehen ab heute ausgerechnet ein angeblicher Terrorist oder Mörder steht vor einem Militärtribunal, der zur Zeit seiner Gefangennahme gerade mal 15 Jahre alt war. Kannst du uns ein bisschen was über die Kommentare erzählen?
Ja, die Kommentare, die sind natürlich aufgrund dieser Tatsache, sind die eben teilweise sehr kritisch. Also dieser junge Mann ist kanadischer Staatsbürger, was insofern auch noch besonders ist. Es ist quasi der letzte westliche Staatsangehörige, der noch in Guantanamo eben festgehalten worden ist. Der ist eben in diesem zarten Alter offensichtlich von den Eltern indoktriniert, eben in die Region Pakistan, Afghanistan rübergefahren, hat sich dort eben den sogenannten Aufständischen oder Taliban oder Terroristen angeschlossen, ist dann in ein Feuergefecht mit US-Truppen verwickelt worden, als die ein Haus gestürmt haben, und hat bei diesem Kampf dann eine Handgranate geworfen, wodurch ein US-Soldat ums Leben gekommen ist. Also angeblich hat er die geworfen, das streitet er auch ab. Also die genauen, wie der genaue Verlauf da war, ist auch nicht ganz klar. Er ist auch selbst schwer verletzt worden bei diesem Gefecht und ist dann angeblich, das lässt sich natürlich auch nicht eindeutig klären, ist angeblich bei den ersten Verhören in Afghanistan dann auch mit Folter oder Tod oder Vergewaltigung bedroht worden. So argumentieren jetzt seine Anwälte. Und eben auch von daher bezweifeln dann viele, ob diese Aussage überhaupt verwendet werden kann. Und auch die Tatsache eben, ob er die Granate geworfen hat, ist auch nicht ganz eindeutig geklärt. Aber vor allen Dingen eben darauf weist zum Beispiel auch Human Rights Watch hin, es ist eigentlich noch nie vorgekommen in der Justizgeschichte, dass also ein westliches Land, ein Rechtsstaat, einen Minderjährigen wegen Kriegsverbrechen angeklagt hat. Und das eben wohlgemerkt auch noch vor so einem Militärtribunal, wo sowieso sehr reduzierte rechtsstaatliche Rudimente eben noch sich abspielen. Und insofern ist also die Kommentare dazu, die sind eben sehr kritisch. Das eben gerade unter Obama, der doch angeblich eben ein Gegner von Guantanamo war.
Ja, was sagen denn die User tatsächlich?
Die User teilen sich sozusagen auf in das, was ich mal als Stammtisch-Level bezeichnen würde, die nämlich dann einfach argumentieren aus dieser ganz klassischen amerikanischen oder auch vaterländischen Sicht und eben sagen zum Beispiel, was hat er da gesucht? Der war offensichtlich hassgetränkt und wollte da auch andere Leute töten. An dem Motto, also Recht geschieht es ihm. Auch andere Stimmen, die dann sagen, es wird immer darüber jetzt rumgejammert, wie wir, also in dem Fall die Amerikaner, jetzt mit feindlichen Soldaten umgehen. Man sollte mal lieber darüber nachdenken, wie die feindlichen Soldaten mit US-Soldaten umgehen würden, und den überhaupt so lange am Leben zu halten, das sei eine Verschwendung von Ressourcen. Also so steht es tatsächlich in einem Posting hier drin.
Dabei handelt es sich in diesem Fall ja eigentlich wirklich um einen Kindersoldaten.
Erstens das, und zweitens kommt ja in diesem Posting die ganze Schizophrenie dieser Argumentation raus, denn wenn es ein Soldat gewesen sein soll, wenn es also ein militärisches Gefecht war, dann ist dieser ganze Prozess hinfällig. Dann hat er nämlich sozusagen, hat er dann das getan, was Soldaten in einem Krieg machen, nämlich aufeinander schießen, was die US-Soldaten auch tun, und dann Kriegsgefangene müssen dann irgendwann freigelassen werden. Da gibt es überhaupt keinen Prozess oder sonst irgendwie einen Blödsinn. Und wenn er eben kein Soldat war, dann kann man sich fragen, was er dann denn war. Aber auf jeden Fall ist diese Argumentation sozusagen, die trifft nicht zu. Und ja, um diesem Forum also denen die Ehre zu geben, das sind nicht nur Postings in diesem Ton, andere, in dem Fall weibliche Userin, sagt eben auch, würde sich schämen, angesichts dessen, was sie da lesen muss, Amerikanerin zu sein. Und man soll sich eben wirklich nochmal klar machen, dass der eben sehr jung war und diese Rufe nach Blut und Vergeltung, die seien vollkommen deplatziert. Wenn man sich das mal angucken will bei der New York Times, der Link ist auf unserer Website, da ist praktisch eine kleine Sammlung mit nützlichen Links auch noch, unter anderem auch zu einem Video eben, das in Guantanamo im Jahr 2003 bei einem Verhör aufgenommen worden ist von dem. Und ich habe mir das eben vorhin nochmal angeguckt, und das ist eigentlich ziemlich bedrückend. Man muss einfach sagen, der ist wirklich jung und weint da herum. Und also wenn man sich das vorstellt, wie viele Jahre das schon abläuft da, also dann kann man wirklich einen Zweifel daran haben, ob dieser Prozess jetzt wirklich gerechtfertigt ist oder wohin das führen soll.
Ja, wenn man sich das Foto anschaut, dann sieht man eigentlich auch ein kleines, unschuldiges Gesicht erstmal. Das beeinflusst einen natürlich auch.
Das ist das Foto, was eben wohl vorher eben aufgenommen worden ist. Mittlerweile hat er sich auch einen Bart wachsen lassen. Das ist ja auch ein Zeichen und natürlich auch andererseits eine Folge der Umstände da und sieht natürlich etwas anders aus. Aber man muss einfach sich das wirklich nochmal klar machen. Mit 15 ist er da gefangen genommen worden. Das heißt also auch diese kritische Phase vorher der Beeinflussung war also noch weiter vorher. Und das muss man sich wirklich fragen, ob das ein Ruhmesblatt für die amerikanische Rechtsprechung jetzt ist, den da noch weiter zu belangen oder eben mit einer lebenslangen Strafe jetzt zu bedrohen.
Okay, während dieser Prozess in Guantanamo läuft, hat die Hamburger Polizei jetzt so einiges zu tun, damit die gestern beschlagnahmten Rechner und Dokumente der Taiba-Moschee und des angeschlossenen Vereins zu sichten. Beide Einrichtungen sind gestern geschlossen worden. Kommentare dazu gleich. So, nochmal zum Thema Islam, Islamismus. Schon seit den Anschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York steht die Taiba-Moschee unter Beobachtung der Behörden. Damals hieß sie noch Al-Quds-Moschee und der Anführer, der Attentäter Mohammed Atta, ging dort ein und aus. Gestern hat Hamburgs Innensenator Christoph Ahlhaus die Moschee durchsuchen und schließen lassen. Gibt's diese Website eigentlich noch?
Die gibt's nur noch als Relikt, nämlich im Cache von Google, weil wenn man die direkt aufrufen will, dann kommt also die Fehlermeldungsseite. Offensichtlich ist die eben von den Behörden vom Netz genommen worden, weil das ja nicht zwangsläufig der Fall ist oder die wird ja nicht auf den Rechnern da im Haus gehostet worden sein. Auf jeden Fall, man kann sie sich noch im Cache angucken. Ich habe den Link auch auf unserer Seite gegeben. Ist die Frage, wie lange das da noch vorhanden sein wird. Und wenn man die Seite anguckt, dann muss man sagen, da sind also Medienberichte zum Thema Islam und Gesellschaft verlinkt und auch andererseits Stellungnahmen dieser Moscheegemeinschaft wieder zu Medienberichten über diese Moschee und eben der Versuch sozusagen da Sachen gerade zu rücken, auch speziell zu diesem Vorwurf, den jetzt der Innenminister eben erhoben hat, das sei ein Hort des Dschihadismus eben gewesen und ein sozusagen Anrekrutierungs- und Ausbildungsbetrieb. Dazu ist quasi schon im Vorab eben Stellung genommen worden. Das wollen die natürlich nicht gewesen sein. Wenn man das sich anguckt, dann kann man also nicht direkt nachvollziehen, warum das auch geschlossen worden ist. Andererseits habe ich dann mal den Links gefolgt, die auf dieser Seite da gegeben werden und bin da zum Beispiel auf eine Seite gelangt, die nennt sich davanews.net. Der Titel des Blogs ist dann Islamically Incorrect. Man muss dazu wissen, es gibt eine sehr bekannte Blogseite, die heißt Politically Incorrect. Das ist eine Seite eines ausgesprochen pro-israelischen Menschen und auch wirklich islamfeindlich. Und das ist sozusagen das Gegenstück, das islamfreundliche Gegenstück. Aber auch da, man muss sagen, der Versuch, sich da darzustellen, der geht auch vielleicht schon teilweise direkt ein bisschen nach hinten los. Da ist also oben so ein Banner, da steht dann links drauf, stoppt die Hetze. Und daneben ist ein Koranvers oben abgedruckt und der geht so los. Diejenigen, die ungläubig sind, werden zur Hölle versammelt werden, damit Allah das Schlechte vom Guten sortiert. Und ja, damit es zusammenhäufe, in die Hölle bringe und das sind die Verlierer. Das sind also jetzt wir, die Ungläubigen. Und dann habe ich noch einen anderen Link verfolgt.
Ist auf keinen Fall spaßig gemeint.
Nee, das ist nicht spaßig gemeint. Das ist eine ganz ernsthafte, die Website ist auch wirklich, die bringt auch einfach jetzt Beispiele von islamfeindlichen Medienfundstellen, um es einfach das ein bisschen zusammenzustellen. Also insofern legitim. Aber so ein bisschen der gesamte Gestus, der ist schon so ein bisschen im Header schon so ein bisschen fraglich. Ja, und eine andere Fundstelle, die ich hier gesehen habe, das ist also ein Blog meinislam.de und da werden Glaubensfragen abgehandelt. Da stellen also Leute stellen Fragen und die werden dann von islamischen Rechtsgelehrten beantwortet. Und da ist ein schönes, heikles Thema, ist die Apostasie, der Abfall von Gott oder von Allah in dem Fall oder eben die Leugnung Allahs. Ja, und da fragt eben ein User, ob eben solche Apostaten, ob die denn mit dem Tode bestraft werden müssen, was ja immer wieder so bekannt ist oder was immer so gesagt wird. Und tatsächlich, jetzt wird das ganz genau analysiert hier, was alles, wie das so eine Apostasie stattfinden kann. Und die Schlussfolgerung ist aber letztlich, ja, der, wenn der dabei bleibt und die Gelegenheit zu widerrufen nicht wahrnimmt, dann muss der mit dem Tod verurteilt werden. Und dann ist am Schluss noch die Anmerkung der Übersetzung, ein solches Urteil darf nur von einem islamischen Scharia-Gericht gefällt werden. Die Regelung findet demzufolge nur in einem unter islamischem Gesetz stehenden Land Anwendung. Da können wir ja beruhigt sein.
Ja, das ist ja erfreulich. Gut. Anhand der Links kann man jetzt natürlich nicht so wirklich schließen auf die Verfassungsfeindlichkeit der Moschee und des Vereins. Das müssen dann wahrscheinlich wirklich die Auswertungen dieser Daten bringen.
Das denke ich auch, ja.
Danke erstmal für diesen Einblick. Wir machen gleich nach einer kurzen Pause noch schnell weiter. Was die Jüngsten in ihrem Kinderzimmer so treiben, ist Eltern ja häufiger nicht geheuer. Kontrolle über ihre Internetaktivitäten zu behalten, ist noch schwieriger, als das im normalen Leben zu tun. Gerade in sozialen Netzwerken geben Minderjährige ja gerne intime Details über sich preis, die offline bleiben sollten. Kann man da irgendwas machen, Michael?
Da soll es jetzt einen neuen Dienst geben von AOL, der nennt sich Safe Social. Und der soll sozusagen die Facebook-, Twitter- und MySpace-Accounts der Jungen überwachen und auf kritische Worte hin abtasten. Also man kann sich das mal ansehen, das soll in Amerika kommen für $10 im Monat. Das wird von ganz vielen Leuten total kritisch gesehen, also praktisch als ein Big Brother durch die Eltern. Und im Grunde genommen, glaube ich, die Pflichten zur Überwachung, die müssten eigentlich anders ablaufen. Wer will, kann sich das mal angucken. Den Link gibt es auf unserer Seite gleich.
Automatische Überwachung, wunderbar. Die Eltern werden sich womöglich freuen. Ob das funktioniert, ist eine andere Sache. Das war jedenfalls die zweite und letzte Webschau dieses Tages. Danke, Michael Gessert.